Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
Servus und hallo bei Muse am Mikro. Herzlich willkommen beim Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Ich bin Birgit Schweiger, unterrichte Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und darf die Steiermark als Fachreferentin für elementares Musizieren und Bewegung vertreten. Wie klingt ein Instrument, das viele aus der Kindheit kennen und das doch viel mehr zu erzählen hat, als man ihm zutraut? In dieser Folge tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Blockflöte und nehmen euch mit zum steirischen Blockflötentag, wo Tradition, Virtuosität und überraschende Klangfarben aufeinandertreffen. Stattgefunden hat dieser Blockflötentag am 25. April in Frontleiten und es freut mich sehr, dass heute hier bei mir meine Fachreferentenkollegin für Blockflöte Ingrid Pfundner Platz genommen hat. Herzlich willkommen, liebe Ingrid, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die liebe Einladung.
Ja, liebe Ingrid, wie bist du eigentlich zur Blockflöte gekommen? War das Liebe auf den ersten Ton oder war es eher Zufall?
Eigentlich Liebe auf den ersten Ton. Meine Eltern sind sehr musikalisch. Meine Mama hat jahrelang im Chor gesungen, mein Papa dann auch. Wir sind früh in die Musikschule gegangen. Ich habe mit 5 oder 6 Jahren begonnen mit der musikalischen Früherziehung und mit 7 Jahren dann auf der Blockflöte.
Und du bist immer dabei geblieben? Und das war
für dich?
Ich
bin immer dabei geblieben, genau. Also das war wirklich... Es gab eigentlich nie einen Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, wow, jetzt höre ich auf. Ich hatte 2 Berufswünsche als Kind. Das eine war, ich wollte Kindergärtnerin werden. Mhm. Und das andere war, ich möchte unbedingt Blockflötenlehrerin werden.
Okay, das heißt, es war klar für dich, dass du die Blockflöte nicht nur als Hobby machst, sondern dass du studieren gehst, ja?
So ist es. Aber ich hatte dazwischen dann schon auch einen steinigen Weg, sage ich jetzt einmal. Mit 13 Jahren ist meine, also wie ich 13 war, ist meine Lehrerin in Pension gegangen. Mhm. Und dann war niemand da in der Musikschule. Ich habe dann einen Lehrer bekommen, der eigentlich ursprünglich Klarinette unterrichtet. Mhm. Der nach einer Stunde, nachdem ich bei ihm war, dann gesagt hat zum Direktor, du, das geht nicht, mag ich nicht. Dann bekam ich in der nächsten Woche den nächsten Lehrer.
Oh je.
Da ging dann auch wieder zum Direktor und nachdem der damalige Direktor mit unserer Nachbarin liiert war, ist der Direktor dann einmal in der Tür von meinen Eltern gestanden und hat dann gesagt, wir müssen reden und sie haben dann ein Gespräch gehabt und es hat eigentlich nicht wirklich eine Lösung an der Musikschule gegeben für mich. Und dann war es so, dass meine ehemalige Blockflötenlehrerin für mich ein Jahr zurückgeholt wurde aus ihrer Pension.
Okay.
In dem Jahr habe ich dann Prima La Musica gespielt auch. Also damals war es noch jugendmusiziert. Mhm. Dann im Wettbewerb teilgenommen und nach diesem Jahr habe ich dann gewusst, okay, jetzt müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Und ich habe dann die Musikschule gewechselt und habe dort neue Lehrer bekommen. Und da war es aber auch so, dass nach 3 Monaten ist die erste in Karenz gegangen, dann habe ich ein halbes Jahr eine andere Lehrerin gehabt, also eine Karenzvertretung. Dann habe ich im nächsten Jahr wieder eine neue Lehrerin gehabt, dann ist sie in Karenz gegangen und dann hatte ich noch einmal einen Lehrerwechsel und dann noch einmal. Und ja, genau, also der Weg war jetzt für mich auch nicht ganz einfach und ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe schon oft das Gefühl gehabt, wenn ich nicht so viele Lehrerwechsel gehabt hätte, hätte ich einfach noch viel mehr profitieren können.
Ich denke mir jetzt nur, es ist natürlich gerade in dem Alter, wenn du sagst 13 und da ist ja so eine fixe Bezugsperson zusätzlich zu Hause ja sehr wichtig.
Genau.
Aber ich finde es dann großartig, dass du trotzdem dabei geblieben bist. Weil
ja, es war, das ist eben wirklich, das war diese Liebe zum Instrument.
Was fasziniert dich eigentlich so an der Blockflöte?
Nein, der Klang vor allem, der Klang, dass man ganz viele Möglichkeiten hat zu interpretieren, dass du eigentlich immer guten Atem brauchst. Mhm. Ja, und dass das einfach die Literatur. Also ich bin wirklich, sehr auf die alte Musik kapriziert, sage ich jetzt einmal. Mhm. Es macht mir auch am meisten Spaß, die zu spielen, und ich finde es wahnsinnig spannend, die Unterschiede zwischen italienischer und französischer Musik. Dann hast du wieder die deutsche Barockmusik. Also das sind für mich einfach Sachen, die faszinieren mich sehr. Viel mehr noch eigentlich als die zeitgenössische Musik.
Mhm. Und gibt es da irgendein Stück, einen Moment, das dir da jetzt in Erinnerung ist, was dich total geprägt hat?
Jetzt nicht unbedingt ein Stück, aber was mich sehr geprägt hat, wir haben mit meiner ersten Lehrerin eben, die dann für mich zurückgekommen ist, ein Ensemble gehabt. Und mit diesem Ensemble haben wir Wettbewerbe gespielt, Konzerte gespielt in unterschiedlichen Kirchen, Sälen etc. Das hat geprägt, weil ich auch einfach dann draufkommen bin, dass oft gar nicht das Alleinespielen für sich die Energie gibt, sondern das im Ensemble musizieren so schön ist. Mhm. Und das war dann auch der Grund, wo wir eben überlegt haben, damals, wie es im Thema war, Blockflötentag, machen wir nicht und wie schaut das aus, dass ich mir gedacht habe, eigentlich sind das meine besten Erinnerungen an die Ensemble-Zeiten, was wir im Ensemble erlebt haben und nicht, was ich jetzt in der Stunde mitgenommen habe mir. Mhm. Also das war im Ensemble-Spielen einfach ganz anders.
Ja, du hast jetzt schon das Wort Blockflötentag in den Mund genommen. Über den wollen wir heute ja auch reden. Und du hast uns ja vom Blockflötentag, der am 25. April stattgefunden hat, auch ein bisschen Musik mitgebracht. Wollen wir uns da mal was anhören?
Sehr gerne. Ich habe mitgebracht von Johann Hermann Schein eine Intrada, wo wirklich alle Kinder, Schüler, Erwachsene, wir hatten auch Erwachsene dabei, mitgespielt haben. Und es war unser Eröffnungsstück.
Gut, dann hören wir uns das einmal an. Ja, das klingt ja nach einer großartigen Eröffnung, die ihr da hattet. Wie ist dieser Blockflötentag jetzt organisiert? Du hast gesagt, Schülerinnen und Schüler. Wie oft gab es den schon?
Wir haben heuer den vierten Blockflötentag gehabt, also jedes Jahr einmal. Die ersten zwei Jahre waren wir an der Musikschule Fohnsdorf, weil das meine Stammmusikschule ist, wo ich auch unterrichte. Und da war es für uns eigentlich leicht, das zu organisieren, wenn wir einen guten Draht zur Gemeinde hatten. Genau, voriges Jahr war es dann in Fernitz-Mellach und heuer das vierte Mal in Fronleiten.
Das heißt, ihr wollt bewusst auch an andere Orte
gehen?
Ja,
genau. Genau, auch deswegen, weil wir doch steiermarkweit agieren möchten. Wir wollen alle mit ins Boot holen. Und egal, ob sie von Bad Aussee kommen oder von Bad Radkersburg kommen, es sollte für alle der Weg erreichbar sein. Und ich denke, es ist fair, wenn man den Blockflötentag an unterschiedlichen Stellen hat, wo der eine dann einmal weniger weit fahren muss.
Macht natürlich Sinn.
Ja, genau.
Und wer tritt dabei jetzt auf und wie gestaltet sich dieser Tag? Habt ihr da im Vorfeld schon Proben? Gibt es besondere Highlights, Workshops, Konzerte?
Wir bauen das so auf, wir treffen uns meistens im Juli an einem Vormittag. Also wir Kollegen, die daran teilnehmen wollen, wir suchen die Literatur gemeinsam aus, versuchen einen guten Querschnitt zu schaffen zwischen alter Musik und zeitgenössischer Musik, dass wir wirklich alles drinnen haben. dass wir auch Stücke drinnen haben, die vom Schwierigkeitsgrad unterschiedlich sind. Die kleinsten Schüler, die jemals teilgenommen haben am Blockflötentag, waren tatsächlich 5 Jahre alt, okay, am ersten Blockflötentag. Und die Älteste, die bis jetzt teilgenommen hat, war 81.
Wow.
Ja, also wir haben eine große Altersspanne, genau. Ja, ja. Und da muss man dann halt natürlich auch schauen, dass es von der Literatur passt und dass wirklich alle, die dabei sind, mitspielen können. Jetzt haben wir es in den letzten 2 Jahren schon so gemacht, dass nicht mehr zum Beispiel die Kleinen alle Stücke mitspielen, sondern dass wir dann Stücke haben, die leichter sind, und bei einem Teil hören die Kinder dann zu, wo sie einfach noch nicht so weit sind. Und wenn sie zuhören, sind sie dann gut beschäftigt. Sie dürfen dabei Mandalas malen und Notenrätsel ausfüllen. Mhm. Also es ist so, dass sie wirklich von in der Früh bis am Abend permanent dabei sind, ohne dass ihnen langweilig wird.
Das heißt, es ist ein ganzer Tag und
genau, wir beginnen also mit 9 Uhr mit dem Eintreffen und haben um 16:30 eine Präsentation gehabt, die hat dann bis 17:30 gedauert, bis alle weg waren, hat es dann auch noch einmal gedauert. Und an diesem Tag waren alle Kinder die ganze Zeit lang wirklich bei uns.
Mhm. Und wie viele TeilnehmerInnen hattet ihr heute? Heuer?
Heuer hatten wir insgesamt 113 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Wow.
Ja, angefangen haben wir mit 70 und jetzt ist das Ganze schon sehr gewachsen.
Und das heißt, ihr seid jetzt ein Team, das das Programm aussucht, und ihr schickt das dann quasi an alle steirischen Blockflötenlehrenden in den Musikschulen aus?
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, wir sind jetzt nicht ein fixes Team, dass man jetzt sagt, okay, es sind immer die gleichen 5 Personen, sondern es war tatsächlich so, dass ich jedes Jahr, da ist der kommen und wer halt gerade Zeit hatte und Literatur hatte, ein paar sind immer dabei.
Das heißt, du schreibst es in deiner Fachgruppe aus und wer halt Zeit hat. Oder
genau, also ich habe es zwar mitorganisiert die letzten Jahre, voriges Jahr nicht. Heuer habe es wieder ich organisiert. Die Literaturauswahl habe ich aber nicht gemacht, weil der Termin war im Juli. Und ich bin seit September, Oktober vom Vorjahr Fachreferentin und war eben zum Beispiel, weil ich keine Zeit hatte, diesmal bei der Literaturauswahl nicht involviert. Aber die Lehrerinnen, die das ausgesucht haben, haben das dann eingescannt, haben das sofort in die WhatsApp-Gruppe gegeben und verschickt. Das heißt, wir haben einmal die Noten gehabt. Mhm. Und wie ich dann Fachreferentin geworden bin, habe ich das dann weitergeleitet an alle steirischen Musikschulen mit den ganzen rundherum Anmeldebögen, was wann ist, die Programmreihenfolge. Wir haben dann auch im Laufe des Jahres die Metronomzahlen dazugegeben, dass man ungefähr eine Ahnung hat, wie schnell wollen wir das ungefähr spielen. Natürlich macht man es dann langsamer oder auch einmal schneller, aber dass man mal so ungefähr einen Anhaltspunkt hat.
Und dann studiert es im Prinzip jede Schülerin, jeder Schüler mit dem eigenen Lehrer, der Lehrerin ein. Und es wird dann wirklich nur an dem einen Tag gemeinsam geprobt, geübt.
So ist es. Wir haben keine zusätzlichen Proben gehabt, was gemacht worden ist, was wir auch an der Musikschule gemacht haben, beziehungsweise auch das Konservatorium, dass wir dann einmal die Kinder zusammengeholt haben und bei uns in der Schule geprobt haben, dass sie einmal hören, okay, der spielt jetzt nicht die gleiche Stimme wie ich. Wie klingt das eigentlich überhaupt?
Gut, und wenn wir da jetzt von der Blockflöte reden, das ist ja jetzt eine ganze Familie, oder?
So ist es.
Und habt ihr da, welche Range an Blockflöten habt ihr da dabei gehabt?
Oh ja.
Ja, das ist ja vielleicht auch interessant.
Ganz viel, nicht nur die Sopranblockflöte. Ja, eben. Wir haben die Sopranblockflöte, wir haben Altblockflöten, Tenorblockflöten, Bassblockflöten dabei. Aber es waren dann auch, es gibt ein Stück, das nennt sich der Zungenbrecher.
Okay.
Und da spielt man nur auf Blockflötenköpfen.
Oh.
Und da war dann natürlich eine Sopranino auch dabei. Okay. Was noch dabei war, unsere Kolleginnen aus dem Konservatorium haben ganz, ganz coole Sub-Bass-Blockflöten von Betzold. Das hat ein Münchner Blockflötenbauer gebaut. Die schauen auch ganz anders aus als wie die Blockflöten, die wir so in der Musikschule verwenden. Sie sind eckig und haben einen ganz eigenen Klang und sind perfekt für zeitgenössische Musik. Was noch dabei war, das ist ganz, ganz neu, sind wir auch ganz stolz drauf. Es gibt sogenannte Sigo-Blockflöten.
Aha.
Das sind Blockflöten, die aus dem 3D-Drucker kommen.
Wirklich?
Ja, da Das ist jetzt ganz neu und das Coole an diesen Blockflöten, ich finde das echt, ich finde es so cool, deswegen muss ich da ein bisschen Werbung machen. Diese Blockflöten aus diesem 3D-Drucker sind so gemacht, dass sie von der Größe her wie eine Sopran-Blockflöte sind, ein bisschen größer, aber den Klang einer Tenorblockflöte haben.
Spannend.
Sprich, du kannst einem Kind, das Sopran-Blockflöte spielt, klein ist, 7, 8 Jahre alt ist, eine Sigo-Blockflöte in die Hand drücken, sagen, spiel das genau so. Also Sopran-Blockflöte und Tenor-Blockflöte spielt man ja gleich.
Und dann hast du den
und
Tenor
dabei. Und für die Kinder natürlich ganz eine neue Klangerfahrung. Mhm. Und jetzt habe ich eine nette Anekdote von einer Schülerin, die ich aus Graz mitgenommen habe zum Blockflötentag. Die war so extrem süß, die hatte am Montag Stunde nach dem Blockflötentag und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du Ingrid, diese eckigen Blockflöten, wie heißen die denn? Die aus dem 3D-Drucker kommen. Und ich habe dann gesagt, du meinst die Sigo-Blockflöte? Ja, genau, ich brauche sowas. Da habe ich gesagt, okay, gut, ich habe eine da, probier es ja mal aus. Die hat sie jetzt eine Woche mitbekommen zum Ausprobieren und zum Spielen. Und am Ende der Stunde hat sie gesagt, ich muss mit meinem Papa reden, ich brauche die. Ich habe das so entzückend gefunden. Also da merkt man dann, okay, ja. Sie sehen am Blockflötentag ganz andere Sachen. Sachen, die auch animieren, weiterzumachen und die einen wieder motivieren. Das möchte ich auch können. Wir hatten am ersten Blockflötentag eine elektronische Blockflöte dabei, die nennt sich Elodie. Also die schließt man wirklich an wie bei einer Gitarre, ist eine E-Flöte, schaut sehr cool aus, also auch anders, das muss ich einmal anschauen im Internet, ist sehr teuer natürlich, aber das war auch, was war das? Darf ich das einmal probieren? Kann ich das auch lernen? Und das ist wiederum, also wir haben eine Altflöte gehabt, eine Altblockflöte Elodie. Und eine Schillerin hat darauf das Hildewörth gespielt am ersten Blockflötentag. Und das sind dann die Sachen, die Kinder dann wirklich mitnehmen von so einem großen Tag.
Wow, ja, spannend. Da merkt man dann selber erst, wie wenig man über dieses Instrument weiß.
Genau, und das ist eigentlich schade, weil es wirklich immer nur als Kinderinstrument abgestempelt wird, mit dem man anfangen sollte.
Stimmt, ja. Du, und so eine E-Blockflöte, wofür wird die dann verwendet?
Wirklich für zeitgenössische Musik.
Okay. Okay.
Genau. Oder wir haben jetzt auch gehabt, im ersten oder im zweiten Jahr, wie ich an der Musikschule war, dass wir im Hof draußen ein Konzert hatten und damit du besser mit der Blockflöte drüber kommst als Soloinstrument, kannst du auch super verwenden.
Stimmt, ja.
Ja, das heißt, wenn man Blockflötenorchester gehabt, also mehrere Blockflöten, Sopranflöten, Altflöten, Tenorflöten und drüber eine Solostimme gelegt mit der Elodie, klingt super.
Apropos hören, wollen wir uns wieder ein Hörbeispiel
sehr
reinziehen.
Gerne.
Was hast du noch mitgebracht?
Ich habe mitgebracht einen Ausschnitt von Heidi Wissings Bücherwurm.
Alles klar, dann hören wir da mal rein. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, eben die Blockflöte wird manchmal ein bisschen unterschätzt, weil sie halt irgendwie bekannt ist als Einstiegsinstrument. Und du kennst ja wahrscheinlich auch die Ansagen, wenn man so mit neuen Menschen in Kontakt kommt und die einem fragen, was machst du so beruflich? Und du sagst dann, ja, ich habe Musik studiert und ja, welches Instrument? Und ja, Klarinette, dann kommt ja auch oft irgendwie so, ja, ich habe auch einmal Blockflöte gespielt, wo ich mir dann immer denke, ja, nein, ist fast das Gleiche, zwinker, zwinker, weil, ja. Wie siehst du das?
Es gibt auch ganz oft die Frage, was, das kann man studieren? Ja, das kann man studieren und Blockflöte ist kein Einsteigerinstrument in Wirklichkeit. Das ist meine Meinung und auch die meiner Kolleginnen. Mhm. Sie ist viel mehr als ein Einsteigerinstrument. Die Blockflöte erfordert wahnsinnig viel Atemkontrolle. Wir brauchen ganz viel Artikulation. Du kannst vom Ausdruck megamäßig viel machen und es ist einfach eine hochkomplexe Technik. Mhm. Warum fängt man nicht mit Klavier an? Da habe ich eine Taste, die muss ich drücken. Das ist das, was uns einfach ärgert. Warum immer ja, die gut, Blockflöte?
Gut, machen ja auch viele, dass sie Klavier anfangen. Ja?
Jetzt, und, ja, aber es wird die Blockflöte tatsächlich noch als Einsteigerinstrument abgestempelt.
Ja, ich muss jetzt als Klarinettistin, muss ich jetzt sagen, was mir zum Beispiel an der Blockflöte als Einstiegsinstrument gefällt, ist, ich mag irgendwie mit Klarinette erst dann beginnen, wenn die Kinder einfach Blockflöte gespielt haben, zumindest ein Jahr. Weil die Luft, du hast dir vorher schon gesagt, die Luftführung ist wichtig, der Atem ist wichtig. Bei der Blockflöte kommt halt relativ schnell ein Ton raus.
Das
bei
stimmt.
der Klarinette
das
zum
stimmt.
Beispiel ist die Erzeugung des
das
Tones
stimmt.
komplexer.
Das stimmt.
Und was mir auch wichtig ist, also ich habe schon gemerkt, wenn Kinder sich schwer tun, mit der Blockflöte die 10 Finger irgendwie da unter Kontrolle zu halten, dann finde ich persönlich jetzt, ist es keine gute Idee, Klarinette, Querflöte, Saxophon zu lernen, wo du alle 10 Finger brauchst, weißt du? Also so im Kursunterricht muss ich sagen, ich persönlich kann da schon sehr oft gut rausfiltern, in welche Richtung das es eventuell gehen kann, ja?
Das stimmt. Aber die andere Seite ist dann, und das, was uns noch dazu ärgert, uns Blockflötisten, ist einfach, okay, Blockflöte kann da jeder, spielt da jeder, macht da jeder. Ja? Wir Blockflötistinnen und Blockflöter haben studiert und können, glaube ich, das Instrument trotzdem am besten unterrichten.
Natürlich.
Und trotzdem
natürlich.
Wird so oft aber von anderen Lehrern unterrichtet und es gibt zig Musikschulen, wo es keinen ausgebildeten Blockflöter mehr gibt.
Wirklich? Ist das
ja.
so schlimm?
Ja.
Okay.
Und das ist was uns einfach dazu ärgert. Die Blockflöte als Einsteigerinstrument, ja, okay, man kann aber auch mit was anderem einsteigen. Mhm. Verstehe ich deine Ansicht total, ja. Mhm. Aber wenn ich als Blockflötistin einen Schüler unterrichten darf, dann hat es ja Qualität.
Natürlich, natürlich, ja klar.
Und nicht nur Quantität.
Mhm. Natürlich.
Und sie bleiben halt eher dabei, wenn du weißt, wie es geht, was möglich ist, als wie wenn es irgendwie gemacht wird.
Ja klar, natürlich. Ja? Du kannst ja viel mehr Seiten der Blockflöte herzeigen.
So ist es,
ja.
So ist es. Und es gibt so viel anspruchsvolles Repertoire und Literatur von Barockzeit bis zeitgenössisch, noch viel früher. Mhm. Das kann man nicht, wenn man nicht studiert hat und wenn man keine Ahnung hat.
Mhm. Glaubst du, müsste man die Blockflöte öfter so sichtbar machen, wie ihr jetzt das am Blockflötentag gezeigt habt zum Beispiel?
Das ist mein Gefühl, ja. Und ich möchte das als Fachreferentin auch wirklich forcieren, dass wir die Blockflöte sichtbar machen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass der nächste Blockflötentag wieder woanders stattfindet.
Ja, weil ich denke mir nur, du hast ja selber jetzt vorhin erzählt, in deiner Kindheit, wenn du zurückdenkst, deine besonderen Momente waren die, wo du in der Gruppe gespielt hast, ja?
Genau.
Und das passiert ja wirklich selten eigentlich. Also ja, okay, ja. Ich habe jetzt von dem Blockflötentag mitbekommen. Ich sehe dann Bilder, ich sehe dann auch die verschiedenen Arten der Blockflöten oder auch bei uns in der Musikschule Weiz gibt es eine Blockflötenlehrerin und wenn die genau. mit den Kindern auftritt, habe ich natürlich auch die Facetten dabei. Aber man sieht halt wirklich, weil es halt hauptsächlich alte Musik ist.
Schon, aber wenn du jetzt, wenn du es jetzt so betrachtest,
ja.
du hast an der Musikschule Lehrer, die dafür nicht ausgebildet sind, die das unterrichten und es gibt keinen ausgebildeten Blockflötisten an der Musikschule.
Dann ist es schwierig.
Wie sollst du das Ganze mitkriegen?
Dann ist es schwierig.
Weil der, der es nicht studiert hat, nicht gelernt hat, kann maximal ein bisschen Sopranflöte, ein bisschen Altflöte spielen, aber von Tenor Bassflöte, Elodie, Subbassflöten und so weiter haben die nichts gehört. Mhm. Wie sollst du das dann mitkriegen?
Das ist richtig, ja.
Und wir sind einfach sehr, sehr traurig, dass es nach wie vor möglich ist, dass so agiert wird und dass auch Lehrer, die andere Instrumente unterrichten, ihre Verträge voll gemacht werden mit, ja, da haben wir noch einen Blockflöter und wir Blockflötisten dann eigentlich nicht genügend Stunden kriegen, beziehungsweise nicht so viele Schüler haben. Weil wir müssen ja den anderen erst voll machen für einen Vollvertrag. Läuft
das,
leider so.
Ja, das ist natürlich schlimm, ja, das stimmt, ja.
Ja. Das ist traurig.
Ja, dann Ärmel hochkrempeln und die Blockflöte mehr herzeigen.
So ist es, wir versuchen es.
Du hast auch gesagt, zeitgenössische Musik. Gibt es da zum Beispiel Möglichkeiten, wie man da, keine Ahnung, auch auf öffentliche Bühnen kommen könnte? Natürlich, innerhalb der Musikschule ist vielleicht schon wichtig, aber was weiß ich, wenn man jetzt in Graz, keine Ahnung, verschiedenste Konzerte auf den Straßen sieht, wäre da zum Beispiel irgendwie eine Bühne für
Blockflöte und Straße ist halt immer von der Akustik her, Blockflöte trägt nicht.
Ja.
Also das ist jetzt nicht der Raum, wo es einfach wirklich leicht ist zu musizieren.
Aber ich denke mir nur zum Beispiel, weil du erzählt hast, Blockflöte. Die Elisabeth hat mir mal gezeigt, irgendeinen beatboxenden Blockflöter.
Ja,
Wahnsinn.
Ja.
Und keine Ahnung, ob man mit solchen Show-Sachen die Blockflöte wieder ein bisschen
präsentieren könnte. Es gibt einen beatboxenden Blockflöter, der solche Shows macht und der da wahnsinnig zieht, der viele YouTube-Videos hat und die viral gehen. Klar, gibt's. Bei uns leider nicht. Muss man erstens einmal gut können, sich viel damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist es die zeitgenössische Musik eben nicht. Trotzdem mache ich es natürlich mit meinen Kindern, aber in einem gewissen Rahmen. Und wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen, weil sie auch gefordert wird bei Primala Musica, bei anderen Wettbewerben etc. Da ist es einfach gefragt. Natürlich musst du dich damit beschäftigen, machen wir auch. Und was generell ist, es ist auch im Moment in der Blockflötenszene rundherum sehr, sehr leise. Wenn man jetzt schaut, in Graz, wenn die Styriate keine Konzerte macht, hörst nicht wirklich viel. Gott sei Dank haben wir einen Michael Hell, eine Lea Soppe, die in Graz spielen und musizieren, dass die Blockflöte wirklich sichtbar gemacht wird in Konzerten. Aber wenn die beiden nicht wären, muss ganz ehrlich sagen, dann wäre es jetzt ganz ruhig. Und das finde ich sehr, sehr traurig und schade, weil wie ich studiert habe, hat man das auch an den Blockflötenklassen in der Uni gesehen. Es hat 5 volle Blockflötenklassen gegeben. Jetzt ist es noch eine mit 7 Studenten.
Ui! Okay.
Genau.
Ja, gut.
Aber ich habe jetzt wirklich mit mehreren Personen geredet und auch in Deutschland wird die Szene ruhiger, wo ja sich eigentlich die Blockflötenhochburgen befinden.
Mhm. Ja, okay. Da sollte man wirklich entgegenwirken.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, der Blockflötentag hat super funktioniert. Es gibt noch Musikbeispiele, die du uns mitgebracht hast. Was können wir uns noch anhören?
Genau. Wir spielen von Antonio Bertali die Sonata Prima. Und das Besondere an dem Stück ist, da gab es tatsächlich 6 Stimmen und da ist von Sopran bis Subbass alles dabei gewesen.
Ja, sehr gut. Dann sind wir gespannt und hören mal rein.
Thank you.
Was würdest du jetzt Anfängerinnen und Anfängern raten? Beziehungsweise wie kannst du als Blockflötenlehrerin auch Werbung für dein Instrument in der Musikschule machen, bevor oder damit du Anfängerinnen bekommst?
Wir schauen, dass wir beim Tag der offenen Tür beziehungsweise auch schon in der elementaren musikalischen Pädagogik, dass wir da wirklich die Blockflötenfamilie präsentieren. Nicht nur die Sopranflöte, die dürfen es natürlich alle ausprobieren, aber dass wir wirklich alle Blockflöten präsentieren und den Kindern auch erklären, okay, wenn du Sopranflöte spielst und deine Finger dann größer sind, kannst du die Nordflöte auch spielen. Das greift man gleich. Jetzt haben wir natürlich die Sigoflöte dabei. Schau mal, du kannst die Sigoflöte auch spielen, weil die ist ungefähr so groß wie die Sopranblockflöte und klingt trotzdem wie eine Tenorflöte. Und dann lernst du die Altflöte dazu und kannst dann mit der Bassflöte und die Miniflöte, die Sopranino, auch weiterspielen. Und das zieht bei den Kindern schon.
Das
wenn du wirklich die ganze Familie vorstellst und sie alle Blockflöten auch ausprobieren lässt und ihnen dann erzählst, wie groß das Subbassflöten sind oder die Kontrasubbassflöten, dass du da ein Stockerl brauchst, eine gewisse Größe brauchst, dass es da Röhren gibt, die heruntergehen zum Mund, weil du das sonst gar nicht spielen kannst. Das ist was die Kinder irrsinnig fasziniert.
Du, und eine Frage, weil ich es ja immer gern bunt mag, gibt es diese Siegerflöten aus dem 3D-Drucker zum Beispiel auch in verschiedenen Farben?
Ja.
Ehrlich?
Ja, es gibt es wirklich. Also ich habe zum Beispiel eine Sigoflöte mit einem grünen Kopf.
Wow.
Und sie haben das total ansprechend gestaltet. Also die Grundfarbe ist schwarz.
Okay.
Aber es gibt so einen Ring, der das Kopfstück mit dem Fußstück verbindet. Und diesen Ring gibt es in, glaube ich, 8 oder 9 unterschiedlichen Farben.
Schön.
Sprich, da kann man sich die Lieblingsfarbe aussuchen.
Sehr gut. Ja, das klingt schon mal anregend und spannend. Und wie schaut jetzt die technische Herausforderung bei der Blockflöte aus? Muss man da jetzt Angst haben, wenn man Blockflöte lernt? Nein, man geht Schritt für Schritt.
Genau, man geht Schritt für Schritt vor. Die Kinder sind so unterschiedlich. Die einen haben da Probleme, das nächste Kind hat da ein Problem. Das dritte Kind schafft es mit der Zunge nicht, die Artikulation gleich von Anfang an richtig zu machen. Also wir arbeiten wirklich und Schritt für Schritt vor, so dass bei allen was Gutes dabei rauskommt.
Und die Atmung ist natürlich bei euch auch wichtig.
Die Atmung ist natürlich wichtig. Wobei ich persönlich in meinem Unterricht am Anfang gar nicht so viel auf die Atmung eingehe, weil ich bemerkt habe, wenn du das bei den Kleinen machst, das überfordert sie. Also einfach einmal spielen lassen und irgendwann fragen sie mich dann immer, was ich schon mache. Ich zeige immer meine Atemhackerl hinein und irgendwann kommt dann die Frage von den Kindern, was heißt das eigentlich? Und dann sprechen wir drüber, das wäre eine gute Stelle zum Atmen, da ist eine Phrase aus. Und dann wachsen sie in die Thematik eigentlich so hinein und probieren mal bis dahin auszukommen. Es geht besser, als wie wenn man sie am Anfang gleich überfordert mit, Achtung, Zwerchfell und Begriffen, die sie eigentlich dann eh nicht wirklich verstehen.
Stimmt. Es ist auch bei den Klarinettenschülern, wenn ich jetzt so nachdenke, ist es auch so. Man überfordert sie dann meistens, wenn wir Erwachsenen denken da einfach viel zu viel. Und ich habe jetzt auch ein paar erwachsene Schülerinnen und die fragen dann oft viel mehr, wo ich dann oft sage, spiel einfach.
Genau.
Mach einfach, tu einfach, lass einfach fließen.
Und ich weiß es aus meiner eigenen Kindheit noch, wenn es geheißen hat, Achtung, Stütze, was ist das?
Ja, genau.
Wo du dann nachdenkst und ich mir denke, okay, also das tue ich jetzt meinen Schülern nicht an.
Und eigentlich,
wir reden nicht von Stütze.
Und eigentlich die blödeste Ansage fand ich dann, weil ich habe das dann den Lehrer mal gefragt, habe ich gesagt, was meinst du eigentlich genau damit? Was soll ich tun? Und dann war die Ansage, ja, stell dir vor, du sitzt gerade am Klo und drückst voll an, wo ich mir gedacht habe, okay, was
super.
Ist das eigentlich?
Genau.
Eine blöde Erklärung.
Genau,
oder?
Lass mal die Erklärungen lieber und wir tun es einfach.
Ja gut, bevor wir jetzt zu ein paar Abschlussfragen kommen, hören wir, glaube ich, noch was?
Sehr gerne.
Was hast du noch mitgebracht für uns?
Ich habe mitgebracht von Richard Voss. Sag du Nocke, ein modernes Stück. Und wir hatten am Blockflötentag auch Begleitung. Es war ein Schlagzeuger bei uns und ein Pianist und die haben bei dem Stück mitgespielt.
Alles klar, dann hören wir uns das noch an. So, liebe Ingrid, zwei abschließende Fragen, die ich dir noch stellen möchte. Was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft der Blockflöte?
Ich wünsche mir, dass die Blockflöte wieder mehr sichtbar wird. Sie war schon sichtbarer, als sie jetzt ist. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Und ich wünsche mir, dass es an Musikschulen möglich ist, als geprüfter Blockflötist wirklich Stellen zu bekommen und nicht alle anderen Lehrer aufgefüllt werden mit den Stunden.
Mhm. Und wenn die Blockflöte jetzt eine Botschaft hätte, welche wäre das?
Die Botschaft wäre, bitte nimm mich ernst. Mhm. Behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Nimm mich ernst. Ich habe viel drauf. Ich kann alles an Literatur spielen. Ich habe ein ganz ein breites Spektrum an Literatur, an Artikulation, an Dynamik. Jetzt nicht so. Das mache ich mit der Artikulation. Aber ich bin etwas wert. Mhm. Und ich bin kein Instrument, was man nur für den Beginn nehmen sollte.
Das ist doch eine schöne Botschaft. Danke, liebe Ingrid, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mir von diesem Blockflötentag erzählt hast und dass du uns einen Einblick in die Welt der Blockflöte gewährt hast.
Sehr gerne. Danke für die liebe Einladung.
Das war's nun wieder für heute. Vielen Dank, liebe HörerInnen, fürs Wiedereinschalten und Zuhören. Im nächsten Monat darf ich zwei Herren begrüßen, deren Name weit über die steirischen Blasmusikgrenzen hinausreichen. Es sind dies Josef Bratl und Gerald Oswald. Die beiden sind zuständig für den Basiskurs Ensembleleitung, also für die musikalische Bildung zukünftiger KapellmeisterInnen und Kapellmeister in unserer steirischen Blasmusikszene. Dazu mehr im Juni. Dankeschön auch an die Agentur Das Bot für den guten Ton und die Rundumbetreuung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.